Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, existenziell, gut gelaunt am Freitag, dem 16. Februar 2024. Viele prickelnde Themen, bleiben Sie dran. Das werden die schnellsten maximal 15 Minuten Ihres heutigen Tages. Die Schuldenbremse ist eine Wohltat, eine der größten Errungenschaften der jüngeren Eidgenossenschaft. Darum musste der Bundesrat für das Budget 2025 Sparmaßnahmen verkünden, weil er sonst die Schuldenbremse überschritten hätte. Alle Departemente sind nun genötigt, 1,4% einzusparen, außer das Verteidigungs- und Bevölkerungsschutzdepartement, einst Militärdepartement, weil sonst die Verteidigungsfähigkeit der Eidgenossenschaft ab 2023 nicht mehr gewährleistet werden könnte. Eigentlich sind ja diese 1,4% ein Klacks, wenn man das mit den Sparrunden in der privaten Wirtschaft vergleicht, etwa mit den Kostensenkungen der Exportwirtschaft wegen des hohen Schweizer Frankens. Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat zweifellos recht, wenn sie in der Finanznot des Bundes ein strukturelles Problem sieht und wenn sie alle Bundesausgaben und Subventionen systematisch überprüfen will. Ist ja interessant, dass in der Schweiz die Kostendisziplin am höchsten ist, je tiefer sie im Staatsaufbau nachschauen. Auf Gemeindeebene dreht man gleichsam jeden Franken um. Auf Kantonsstufe wird bereits freihändiger das Geld zum Fenster rausgeworfen und ziemlich enthemmt geht es im bundesbernischen Gefilden zu. Deshalb die Schuldenbremse da eine ganz sinnvolle und fruchtbare Institution. Ein seltsames Interview habe ich gelesen mit dem Aargauer Landammann Markus Diet von der Mittepartei, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Ohnehin ein für mich zusehends mysteriöses, suspektes Gremium, diese Kantonsregierungen, die sich da als Schattenmacht in der Schweiz aufspielen und jetzt gerade in der Europapolitik aus meiner Sicht sehr fragwürdige Signale und Akzente setzen. Markus Diet spricht sich bei Radio SRF für eine rasche Aushandlung des neuen Rahmenabkommens mit der Europäischen Union aus. Dabei erwähnte er bei der vorgesehenen Streitschlichtung einzig das beidseitig besetzte Schiedsgericht, nicht aber die abschließend urteilende Rolle des EU-Gerichts, dessen Aufgabe darin besteht, einzig im Sinne der europäischen Integration zu urteilen. Darüber gibt es übrigens sehr viel Literatur, die zeigt, dass eben die Institutionen der Europäischen Union nicht neutrale, zum Beispiel eben Rechtsetzungsinstitutionen sind, sondern Integrations-, Unifizierungs-, Vereinheitlichungsinstitutionen mit einem klaren politischen Auftrag. Es handelt sich also um das Gericht der Gegenpartei, das entscheidet im Streitfall zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Auf den Einwand, die Kantonsparlamente seien von den Kantonsregierungen nicht begrüßt worden, meinte Diet im Interview keck, aber die Bevölkerung wolle doch dieses Rahmenabkommen. Worauf er sich stützt, ist mir schleierhaft. Kein einziges Mal ist das Volk diesbezüglich befragt worden. Wenn man einmal absieht von halbseitigen, nicht repräsentativen Befragungen von Sonntagszeitungen mit der Fragestellung, sind sie für geregelte Beziehungen zur EU, wobei kaum jemand da natürlich mit Nein antwortet. Allerdings, Achtung, passen Sie auf, die Sprache der Gauner. In der NZZ habe ich gelesen, dass der Staatsrechtler Thomas Gauthier dieses neue Rahmenabkommen, diesen Nasenring und Unterwerfungsvertrag als bilaterale 3 bezeichnet. Und da fängt der Betrug schon an, denn mit diesem Vertrag werden die bilateralen Beziehungen beendet, erklärtermaßen. Die EU hat hier nie ein Geheimnis daraus gemacht. Das heißt, wenn dieser Vertrag kommt, haben wir nicht mehr bilaterale Beziehungen auf Augenhöhe, sondern ein Unterordnungs-, ein Unterwerfungsverhältnis. Das ist ein Kolonialvertrag und die Schweiz wird zur Rechtskolonie der Europäischen Union herabgewürdigt. Und wenn ein Staatsrechtler wie Thomas Gauthier in der NZZ schreibt, dies seien die bilateralen drei, ja, dann ist das eben die Sprache der Gauner, der Betrüger, der Gaukler, jener, die eben mit Begriffen täuschen wollen, die manipulieren wollen. Da müssen Sie auf der Hut sein, meine Damen und Herren, da wird vor nichts zurückgeschreckt. Aus der Sparte 6 Politics and Crime, ein 54-jähriger Aargauer ist wegen 35-fachem Exhibitionismus und sexuellen Handlungen mit Kindern da vor Gericht gezogen worden, beziehungsweise muss sich vor Gericht verantworten. Er soll minderjährige Mädchen und junge Frauen über mehrere Jahre an der Solothurner Aare belästigt haben. Der Beschuldigte kam ursprünglich aus der BDP und hat für die Mitte-Fraktion im Aargauer Kantonsparlament gewirkt. Bis vorgestern präsidierte er die Mitte-Partei des Bezirks Zofingen. Und er hat letzten Herbst auch auf einer Unterliste der Mitte an den Nationalratswahlen teilgenommen. Ständerätin Marianne Binder nahm als Kantonalpräsidentin der Mittepartei zum Fall Stellung. Sie und die Partei seien erschüttert. RB habe alle Ämter innerhalb der Partei niedergelegt und sei ausgetreten. Zitat: Wenn wir so etwas gewusst hätten, wäre er schon lange nicht mehr in der Partei, ließ sie sich zitieren. Der beschuldigte RB gibt zu Protokoll, man habe ihn zur Kandidatur für den Nationalrat überredet. Mitte-Kantonalpräsidentin Marianne Binder meinte, man habe eben ein Grundvertrauen in die Kandidierenden. Für RB gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Kantone klagen jetzt über ein Phänomen, das die Weltwoche schon vor vielen Monaten berichtet hat. Der Schutzstatus S für Ukrainer wird systematisch von Roma aus dem osteuropäischen EU-Raum missbraucht. Sie kaufen sich einen ukrainischen Pass und kommen mit Großfamilien in die Schweiz, erhalten Unterkunft und Geld und so weiter. Anschließend beklagen sich die Gemeinden über unabgemeldetes Verschwinden, wobei die Räume in fürchterlichem Zustand hinterlassen und auf Staatskosten natürlich saniert werden müssen. Der Tagesanzeiger berichtet allerdings nur über die Romas, die in der Ukraine leben. Das Staatssekretariat für Migration bestätigt, dass es große Probleme gibt. Der Schutzstatus S müsste generell längstens aufgehoben werden. Stattdessen hat ihn der Bund bis März 2025 verlängert und will ihn nur im Einklang mit der EU anpassen, verändern. Einmal mehr gibt man die Souveränität ab, das im Interesse des eigenen Landes der EU-Entscheidung anheim. Also man gibt die eigene Souveränität ab, um sich da eben vorauseilend den europäischen Verfügungen zu unterwerfen. Im Ukraine-Krieg droht die Frontstadt Avdiivka zu fallen. Avdiivka, schwierig, ein Zungenbrecher, ich verzeihe hier meine mangelhaften ukrainische, ich bitte um Verzeihung für meine mangelhaften ukrainischen Gelände- und Ortskenntnisse. Russlands Armee steht kurz davor, die Stadt zu umzingeln. Einige Kriegsbeobachter empfehlen einen Rückzug, aber die Ukraine schickt Verstärkung. Wo einst 30.000 Menschen lebten, sind es nur noch etwa 1.000 Zivilisten. Laut Tagesanzeiger möchte Präsident Putin noch vor den Wahlen im März einen Kriegserfolg vorweisen. Darum mache er Druck auf die eigentlich strategisch unbedeutsame Stadt. Der Ukraine soll allmählich die Munition ausgehen und weil es an Luftabwehr fehle, hätten die russischen Luftangriffe massiv zugenommen. Falls es den Russen gelingt, die Rückzugswege abzuschneiden, könnten 20.000 ukrainische Soldaten in Gefangenschaft geraten. Wladimir Putin hat übrigens ein Interview gegeben und sich geäußert zum Interview, das Tucker Carlson mit ihm geführt hat. Er sagte dort unter anderem, er hätte etwas schärfere Fragen erwartet und habe sich darauf auch vorbereitet. Er habe sich nicht so wohl gefühlt während dieses Interviews, wobei man bei Präsidenten und Politikern immer aufpassen muss, ob das, was sie sagen, wirklich dem entspricht, was sie meinen, oder ob hier eben auch taktisch eine Distanz gelegt wird, um sozusagen die Unabhängigkeit oder die ja, das Standing jetzt des Interviewers entsprechend zu stärken oder in ein bestimmtes Licht zu geben. Im gleichen Interview sagte Putin auch, das Beste für Russland wäre eine neuerliche Präsidentschaft Biden. Auch da, möglicherweise passt er einfach auf, stellen Sie sich vor, ein Lob für Trump aus Moskau, das wäre ja sozusagen schon ein Todeskuss, der auf sicherlich nicht viel Wohlgefallen stoßen würde im Lager des amerikanischen mutmaßlichen Präsidentschaftskandidaten und Ex-Präsidenten. Andreas Rüesch in der NZZ sieht Russlands Schwarzmeerflotte in einer kritischen Lage, weil ukrainische Marinedrohnen das große Kriegsschiff Cäsar Kunikow versenkt hätten. Die Rede ist von spektakulären Erfolgen der Ukraine im Schwarzen Meer, von einem Desaster für Russland und so weiter. Solche Erfolge hätten auch eine psychologische Bedeutung, argumentiert Rüesch. Der Erfolg habe kaum ohne Nachrichten dienstliche Unterstützung der USA erzielt werden können. Einen sehr guten Kommentar habe ich in der NZZ auch gelesen zu diesen jüngsten Bestrebungen der deutschen Innenministerin Nancy Faeser. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Die SPD-Politikerin möchte sozusagen Deutschland in eine Art Gesinnungsstaat, in einen linken Gesinnungsstaat verwandeln und die Machtbefugnisse der Staatsschutzbehörden massiv ausbauen gegen Andersdenkende, gegen Leute, die sich offensichtlich nicht bekehren lassen wollen durch Nancy Faeser und ihre ja weitgehend linken Freunde. Einher geht das natürlich mit der Ausweitung des Kampfbegriffs Rechtsextremismus. Das kann mittlerweile gegen alles in Anschlag gebracht werden, was nicht links ist. Und auch der Extremismusbegriff wird da sehr, sehr schwammig, nicht mehr definiert, nebelhaft. Früher war es so, dass als Extremist beziehungsweise als jemand, der vom Staatsschutz observiert werden konnte, ein für seine politischen Ziele gewaltbereiter, eben Extremist, immer vorausgesetzt. Man musste also seine politischen Ziele mit Gewalt anstreben wollen, dann kam man ins Visier der Staatsschutzbehörden. Heute reicht schon eben eine falsche Gesinnung, eine falsche Auffassung, dass da die Behörden aktiv werden wollen. Die Frage ist jetzt natürlich, driftet sozusagen die Bundesrepublik ab in so eine Art eben Gesinnungsstaat, in einen Spitzelstaat, in einen autoritären, zuletzt auch antidemokratischen Staat? Das ist die Frage, die ich in der internationalen Ausgabe dann etwas vertiefter behandeln möchte. Hier nur so viel, dass ich auch da immer wieder zur Gelassenheit im Urteil rate. Die FDP-Politikerin und Spitzenkandidatin für die Europawahl in diesem Jahr, Agnes Strack-Zimmermann, hat am politischen Aschermittwoch auch die Schweiz, das ist so eine Art Albis-Gütli-Tagung der deutschen Parteien, so ziemlich stammtischmäßig, bierzeltmäßig geht es da zu und her. Die Sarah Wagenknecht, die kühle Intellektuelle, konnte da nach Zeitungsberichten nicht so ganz punkten. Sie war nicht unbedingt die Königin der Herzen mit ihrem Vortrag. Agnes Strack-Zimmermann nun hat die Schweiz erwähnt. Und das sind schon auch ungeheuerliche, anmaßende Aussagen, die da von der Kanzel herab zu hören sind. Sie sagte nämlich, die Schweiz solle in Zukunft doch darauf achten, dass man, wie man einst auch der jüdischen Bevölkerung den Zugang zur Schweiz verweigert habe im Zweiten Weltkrieg, solle man doch jetzt wenigstens Nazis an der Einreise hindern. Damit meinte sie natürlich die AfD-Vorsitzende Alice Weidel, die bekanntermaßen ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, weil sie mit einer Schweizerin zusammenlebt, weil sie mit einer Schweizerin verheiratet ist. Und solche Aussagen sind einfach typisch für die deutschen Politiker. Ich wage die Behauptung, das getrauen sie sich nur, weil die Deutschen eben die Schweiz nie besetzt hatten. So würden sie sich nie getrauen, gegenüber den Engländern oder den Franzosen aufzutreten, aber gegenüber der Schweiz glauben sie da die große Lippe riskieren zu können. Und wir dürfen diskret Frau Strack-Zimmermann daran erinnern, dass die deutschen Juden an die Schweizer Grenze gekommen sind aufgrund eines verbrecherischen Regimes, für das die Schweiz nun wirklich keine Verantwortung trägt. Das müssen die Deutschen mit sich selber ausmachen. Zweitens hat die Deutsch pro Kopf der Bevölkerung sehr, sehr viele jüdische Flüchtlinge aufgenommen. Das ist einfach eine Behauptung, eine Anschuldigung, die da immer wieder auf Vorrat wird. wiederholt wird. Und nun die Aufforderung, dass wir Leute sozusagen nicht mehr ins Land einreisen lassen sollen, die hier ein Wohnrecht haben, die hier wohnen dürfen und die halt eine andere Gesinnung haben als Frau Strack-Zimmermann, sich allerdings voll auf dem Boden des Rechtsstaats befinden. Das zeigt einfach, wie weit diese Glaspolitik in Deutschland abgedriftet ist, sozusagen den Boden unter den Füßen verloren hat. Nun, das werden wir nicht ändern können mit dieser Sendung, aber ich rate auch hier nie verzagen, nie verzweifeln. Und einfach nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, großartig dieses Buch John Williams, Augustus, DTV-Roman, ein fiktiver Briefroman über das Leben dieses großen römischen Kaisers, der Rom gerettet hat, aber einen unglaublichen Preis gezahlt hat, mit natürlich seinem ganzen Leben, seiner Familie, die sich da dem Staatsdienst aufgeopfert hat. Ein fantastisches Buch mit großer literarischer Einfühlungsraffinesse, Raffinement geschrieben. Ein Buch, das berührend ist. Und ein Buch, das nicht nur die Männer anspricht, die an den Machtmachinationen interessiert sind, sondern vor allem auch im zweiten Teil aus der Perspektive auch der Frauen, der Tochter beispielsweise des Kaisers, dieses römische Geschichtskapitel hier auf wirklich sehr eindringliche und berührende Art und Weise nochmals in Erinnerung ruft, beziehungsweise mit einer Gefühlsintensität ausstattet, die man auch in den besten Sandalen- und Römerfilmen auf der Leinwand so nicht mitbekommen kann. Also John Williams, Augustus, ein ganz fantastischer, fiktiver Briefroman, beruht natürlich auf wahren Begebenheiten und tatsächlich gelebt habenden Persönlichkeiten. Machen Sie es gut, bis gleich, jetzt Weltwoche Daily International.